Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Für die Aufnahme dieses Podcasts sind mein Geschäftsführerkollege Ilja Führer und ich nach Ulm gereist. Hier befindet sich eines der Motorenwerke der Deutz AG. Unsere Gesprächspartner heute sind Andreas Schmidt, Senior Vice President Central Sales and Service, Frederik Vogel, Vice President Center of Competence Small Series, Marc Schneider, Vice President Public and Investor Relations und Kaspar Sternberg, Key Account Manager Aftermarket. Ein herzliches Grüß Gott zusammen.
Ja, grüß Gott.
Hallo.
Die Unternehmensgeschichte der Deutz AG, die reicht ja weit zurück. Also ihr feiert ja in diesem Jahr gerade das 160-jährige Jubiläum. Und wer sich schon mal, also ich in der Vorbereitung mit Deutz ein bisschen beschäftigt hat, also ich war völlig platt, dass eigentlich fast alle prägenden Köpfe, die irgendwo mit Motoren zu tun haben, irgendwo mit Deutz in Verbindung stehen.
Ja, Dieter, das ist völlig richtig. Du kannst sagen, Deutz ist eigentlich die Wiege des Automobils und jetzt sind wir ja heute in
Ulm. Motoren, oder?
Des Motors und damit am Ende des Automobils. Und jetzt sind wir ja heute in Ulm an historischer Stätte, aber tatsächlich in Köln, und das wissen ja die wenigsten, ist eigentlich durch Nikolaus August Otto und seinem Partner Langen durch den Ottomotor dann später die Geschichte des Automobils entstanden. Und Gottlieb Daimler hat gesagt, ein Stern geht über dieser Stadt auf. Und das war in Köln. Also es waren ja nicht nur Otto und Lang, sondern der erste Werkstattleiter war Daimler tatsächlich. Und wir hatten ja auch eine kurze Phase des Automobils, ungefähr ein Jahr lang. Da war Maybach mit Daimler ja in Köln und Ettore Bugatti war da, hatte den Auftrag, tatsächlich Automobile zu entwickeln. Die waren dann so groß und hatten eine solche Leistung, dass im Prinzip der Tankwagen hätte hinterherfahren müssen. Tankstellen gab es ja noch gar nicht. Insofern hat sich das dann nicht durchgesetzt. Und auch Bosch, wenn man mal sieht, was ja eigentlich daraus geworden ist, auch an anderer Stelle, was für Konzerne. Bosch hat ja im Prinzip nachgefragt bei Deutz, ob denn eigentlich die Zündkerze patentiert sei und hat dann irgendwann die Antwort bekommen, nein, das sei nicht der Fall. Und hat dann selber ein Weltunternehmen darauf aufgebaut. Also du siehst, an Strängen, die wir heute weiterführen, der Dieselmotor dann ja in aller Form, aber eben auch an anderen Stellen hat sich aus Köln heraus, hat sich von Deutz heraus diese Idee des Motors, der Motorisierung in die Welt getragen.
Mhm. Ja, der man vielleicht mal nochmal stellt, danach der Motor, du hast jetzt ja alles, ja, zwar die Verbindung mit PKW, aber hinter Deutz, da waren ja viele auch, ihr habt ja auch nicht nur Motoren erstellt, sondern ihr habt ja viele, also Deutz, nehmen wir jetzt mal Deutz Fahr und was der Teufel, LKW und, also Magirus, erzähl mal da vielleicht doch ein bisschen noch was dazu.
Natürlich ist aus dieser Keimzelle, und vielleicht nochmal ganz kurz, der Nikolaus August Otto, der war ja eigentlich Kaufmann, der war Vertriebler, der ist über die Lande gereist und hat sich geärgert, dass das alles so mühselig war und dann hat er sich überlegt, gerade waren in USA und Großbritannien die ersten Maschinen entstanden, hat sich überlegt, Mensch, so ein Gasantrieb, das muss doch irgendwie gehen. So. Und daraus, aus dieser Idee, wie du es richtigerweise gesagt hast, ist dann im Laufe der Jahrzehnte, in 160 Jahren, ganz, ganz viel entstanden. Klöckner Humboldt Deutz war ein Unternehmen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Eisenbahnen haben wir gemacht, Schiffsmotoren haben wir gemacht, also ganz, ganz viel. Man muss aber sagen, wir sind dann auch in Schwierigkeiten damit geraten. Das Unternehmen ist in Schwierigkeiten geraten in dieser Diversifizierung und dann in einem Kraftakt hat es sich dann wieder auf die Kernkompetenz konzentriert und insofern die heutige Deutz AG beschäftigt sich tatsächlich mit Motoren, wie ja auch euer Podcast im Offroad-Bereich, aber zwischendrin haben wir ganz schön viele andere Dinge gemacht.
Also 160 Jahre sind natürlich eine ganz lange Zeit, also vor 160 Jahren war Deutschland nicht elektrifiziert, den Kraftstoff haben wir in der Apotheke gekauft und wir haben ja ganz andere Rahmenbedingungen gehabt. Das Interessante ist ja, dass Deutz eigentlich der Inkubator, die Keimzelle ist für den immer noch wichtigsten Wirtschaftszweig in Deutschland, mit dem Automobil und da eigentlich eine Basis gelegt hat und immer wieder State of the Art war und eigentlich die neuesten Technologien mit begleitet hat. Aber ich wollte die nicht unterbrechen, Andreas.
Aber nee, ich wollte nur einfach sagen, wir sind jetzt wieder zurück zu den Wurzeln, wie man so schön sagt.
Back to the roots.
Back to the roots.
Ja, ja, aber hier und heute. Andreas, genau. Also ich... wenn man den Pressemitteilungen zum Geschäftsjahr 23er, man ist jetzt zwar schon wieder zeitlang her und zum ersten Quartal, aber das war jetzt, ist jetzt noch nicht so lange her, ist das Motorengeschäft ja schon auch unter Druck geraten, wie in vielen anderen Bereichen auch. Nehmt mal die Zuhörer mit so ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten. Wo steht er denn aktuell?
Sehr, sehr gerne. Also erstmal muss man sagen, wenn wir über 23 reden, und in der Tat gefühlt ist das schon lange her, aber es war für uns ein Rekordjahr mit wirklich einem tollen Ergebnis. Wir haben 2,1 Milliarden Euro umgesetzt. Wir haben 190.000 Motoren verkauft. Also das war wirklich für alle und das sehr, sehr profitabel ein tolles Jahr. Und das ist, der Andreas hat gesagt, eben zurück zu den Wurzeln. Das ist, glaube ich, das strategisch Relevante, dass wir es geschafft haben, in den vergangenen Jahren dieses Geschäft wieder sehr profitabel zu machen. Und wir sind nun mal, und das erleben wir jetzt im ersten Quartal, das haben wir im ersten Quartal erlebt, erleben wir auch im zweiten Quartal, in dem wir ja noch sind, das Geschäft ist sehr zyklisch. Wir haben gerade eine schwierige konjunkturelle Phase. Das bedeutet, das Zutrauen ja unserer Kunden am Ende, nämlich im Baubereich, in der Baubranche oder in der Agrartechnik, in neue Maschinen zu investieren, ist im Moment nicht da. Wir hoffen, dass das im zweiten Halbjahr sich aufhält, insbesondere im vierten Quartal. Aber im Moment werden in diesem Bereich keine großen Bestellungen aufgegeben. Wo es sehr gut noch läuft für uns, sind die USA. Hat sich auch in den vergangenen Jahren sehr positiv, sehr dynamisch entwickelt. Dort sind wir in einem Bereich, der heißt Material Handling. In den USA werden ja auch Maschinen etwas anders gekauft, als das in Europa der Fall ist. Und diese Maschinen, unsere großen Kunden sind JLG und Terex.
Ich wollte jetzt gerade sagen, sag mal was zu den Kunden. Genau, also da, nimm doch mal die Zuhörer. Von welchen Bereichen? Wo finden die Kunden oder die Zuhörer Deutz-Motoren?
Dort diese großen Maschinen, die anstelle von Kränen dort genutzt werden in den USA, da sind unsere Motoren drin, da läuft es sehr, sehr gut. In der Agrartechnik in Europa, die ich erwähnt habe, läuft es nicht so gut. Da sind wir eben in den großen Traktoren.
Sag mal die Marken.
Maschinen.
Alle großen eigentlich. Also wir sind beim Deutz Fahr vertreten, wir sind natürlich beim Fendt mit drin, wir sind bei vielen neuen und vielversprechenden Playern wie dem Baschak dabei, bei der ASCO Group,
Argo. Ja, da habt ihr doch mit denen, habt ihr sogar, glaube ich, habt ihr noch ein gemeinsames Firma, Joint Venture oder was gegründet, oder? In der Türkei. Also für die Zuhörer, die Baschak und nicht so wissen, also, oder zumindest habt ihr einen Vertrag, weil ich war in der Türkei, also da, das ist mir da...
auf jeden Fall, ja.
Gut, ihr seid ein riesen Konzern, also das, die Leute hier natürlich haben so Unternehmen wie Baschak gar nicht auf der Pipe. Also, oder ASCO ist ja das Mutterunternehmen, der Konzern heißt der ASCO. Also,
wie es der Kasper sagt, unsere Kunden, das sind die großen Player, wenn wir das nochmal vervollständigen, Dieter, du hast gefragt, unser größter Einzelkunde ist tatsächlich Volvo im Baumaschinenbereich, aber auch Liebherr gehört zu unseren Kunden, Hitachi und andere. Und dann haben wir ja auch noch ein Geschäft, das wir Green nennen, ein Segment, das wir Green nennen, also nachhaltige Antriebe, alternative Antriebe, Elektroantriebe bis hin zum Wasserstoffverbrennungsmotor. Und da
kommen wir mal nochmal nach.
Projekte mit Kärcher beispielsweise, um sozusagen diesen Reigen abzuschließen. Und insofern findet man uns in großen Traktoren, man findet uns in großen Baumaschinen, und man findet uns dann aber auch, wir haben noch ein Stationary Equipment, also tatsächlich auch in Stromgeneratoren, und da werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen.
Ja, vielleicht, du nach Daten und Zahlen und Fakten, also wir können so sagen, dass wir ungefähr 30% unserer Umsätze im Baumaschinenbereich machen. Dann das nächste Segment ist Material Handling, Alles, was Warenbewegung,
Umschlagtechnik.
Ne? Umschlagtechnik, das sind so circa 23%.
Teleskoplader, alles, was da reinkommt.
Und dann sind wir bei der Landtechnik, da sind wir bei ungefähr 13%.
Okay. Das ist ein gesunder Mix. Meine Baumaschinen haben ja, wenn man die letzten 50 Jahre anguckt, wie die gewachsen sind und wie die angestiegen sind, der Bedarf ist ganz interessant. Nochmal zurück. Wir sprachen ein bisschen über die 160 Jahre und über die Zahlen, Daten und Fakten. Könnt ihr uns einen kleinen Überblick geben, wo ihr überall auf der Welt vertreten seid und wie groß an Personal wir uns die Deutz AG vorstellen können? Wir haben jetzt 2,2 Milliarden, das ist natürlich ein gigantischer Wert, aber wie viele Mitarbeiter stehen denn da zur Verfügung, um diese Wertschöpfung überhaupt zu erreichen und zu realisieren?
Also es sind aktuell gut 5.200 Kolleginnen, die wir haben. Wir sind tatsächlich sehr international aufgestellt. Da wird der Andreas sicherlich gerade im Servicegeschäft auch noch was dazu sagen, was unsere Produktion angeht. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch. Jetzt muss man überlegen, wir haben ja so eine Jahreskapazität ungefähr, ich habe es vorhin gesagt, 180.000, 190.000 Motoren. Fertigen wir noch sehr zentral hier am Standort in Ulm und natürlich in der Zentrale in Köln. Wir haben noch Kollegen in Spanien, dort kommen ganz viele Teile wiederum her. Diese Stromgeneratoren, die ich erwähnt habe, die fertigen wir in Teilen in Marokko. Also wir sind auch da international aufgestellt. Ich habe das US-Geschäft erwähnt. Da machen wir im Wesentlichen sogenannte Exchange-Motoren-Geschäft auch, aber vor allen Dingen eben auch ein Service-Geschäft. Da produzieren wir nicht. Da haben wir ein Netzwerk. Wir garantieren in den meisten Regionen der USA unseren Kunden, dass sie innerhalb von 90 Minuten von uns Service bekommen, entweder weil sie in ein sogenanntes Deutz Power Center fahren können oder, ganz schönes Konzept, der Techniker im Werkstattwagen, Technician in a Van heißt das neudeutsch so schön, zum Kunden rausfährt. Insofern haben wir eine sehr internationale Aufstellung. Unsere Kunden bekommen überall unseren Service. Was die Produktion angeht, sind wir aber tatsächlich noch weitgehend auf Europa fokussiert. Und das deshalb, weil sich bei unserer Größe im Gegensatz zu den Automobilisten es sich nicht lohnen würde, jetzt global zu diversifizieren, weil dann einfach die Produktionsmenge zu klein wäre. Da sind wir schon wesentlich auf Köln, Ulm und Spanien
konzentriert. Das ist ja, wie du sagst, also unsere Branche, also wenn man den Off-Highway-Bereich, der ist ja irgendwo auch stückzahlsmäßig limitiert. Also mit 190.000 Motoren, wenn ich es richtig im Kopf habe in der Vorbereitung, dann liegt ihr, glaube ich, am Platz 4 weltweit.
Genau.
Oder?
Genau, genau so ist das.
Hm? In unserem Segment, das ist genauso, wie es Andreas bestätigt hat, in unserem Segment Offroad sind wir Platz 4. Das ist natürlich schwer zu bewerten und ehrlicherweise geht es uns auch weniger um die Menge. Also die Marktführer kommen inzwischen aus China und mit denen vergleichen wir uns gar nicht. Die stellen Motoren für andere Zwecke her. Wir haben einen Premium-Anspruch, was Qualität und Einsatzfähigkeit der Motoren angeht. Insofern ist es ein bisschen mit Äpfel und Birnen zu vergleichen, aber tatsächlich wollen wir natürlich trotzdem auch zahlenmäßig vorn mitspielen und insofern ist Teil unserer Strategie auch, in dieser Spitzengruppe in die Top 3 vorzudringen.
Jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt. Innerhalb von 90 Minuten bietet ihr einen Service. Mhm. Wenn ich diesen Service-Begriff nochmal nehme, ihr seid 160 Jahre am Markt, welchen Service, über welchen Zeitraum könnt ihr denn für die Motoren einen Service abbilden? Wenn wir, ich hörte gerade in Amerika, habt ihr das Exchange-Thema, das
passiert. Ja, da kommen wir doch später nochmal dazu. Bleiben wir nochmal, ich möchte nochmal bei den Motoren, nochmal bei den Motoren bleiben. Mhm. Weil ihr das gar nicht jetzt selbst noch gar noch nicht angesprochen habt. Letztes Jahr habt ihr doch ist ja die Pressemeldung, die ist ja schon hat ein bisschen aufmerken lassen. Ich habe doch dieses Übernahmethema mit dem Motorensegment also im Off-Highway-Bereich von Daimler. Lass doch mal da, ich meine, das ist ja nochmal, da kommt ja plötzlich in ganz neue Kundengruppen, also gerade aus der Landtechnik.
Absolut, ja. Andreas.
Ja. Also, vielleicht einfach ein paar Fakten, dann kannst du gerne ergänzen, Marc. Wir werden zu 2028 haben wir eine offizielle Partnerschaft mit der Daimler Truck AG abgeschlossen. Wir werden die mittlere und die große Motorenbaureihen übernehmen. So, und
das gehört heißt, irgendwie, was ist das, Friedrichshafen oder was ist da alles denn?
Genau,
MTU, sag doch mal ein bisschen, also, was das alles da mit drin ist.
Also bei MTU ist es so, das ist jetzt eine Folge daraus, dadurch, dass wir mit Daimler Truck eben diese Partnerschaft geschlossen haben, dass wir diese Motoren, die mittlere und die große Baureihe, eben für die Offroad-Anwendungen übernehmen werden. haben wir jetzt, und da werden wir hoffentlich zum 1.8. Vollzug melden können, auch mit der MTU vereinbart, also mit Rolls-Royce Power System, dass wir eben die MTU-Aktivität für diese Motoren im Sales und Service übernehmen. Das heißt also, dass wir mit den Kunden, die mit Daimler Truck, Daimler Truck Motoren heute schon zugange sind, schon jetzt ab diesem Jahr in Kontakt treten können, diese Motoren vertriebs- und servicemäßig betreuen und damit eben diese Motorenbaureihen quasi übernehmen. Und das eben aber für den Offroad-Bereich.
Ja, da kommen wir jetzt ja plötzlich ja, wenn man in dem Segment, da ist ja plötzlich dann Glas. Einer eure, weil so genau. die ja in ihren den Mähdreschern und überall ja eure
Feldhäcksler,
Mähdrescher. Ja, aber auch dann, glaube ich, Futterernte, also einfach Netfutter, also Kartoffel, also Rübenroder, alle das,
oder? Alle großen Selbstbau. Die liegt da völlig richtig. Wir sehen ja insgesamt einen Trend zu größeren Motoren und das ist für uns auch Teil der Strategie. Auf der anderen Seite erkennen wir, nicht nur mit Daimler, aber insbesondere in dieser intensiven Partnerschaft, dass wir auch nicht alles alleine machen müssen und können. Und deshalb in den verschiedenen Bereichen sind wir sehr gerne bereit, uns da mit starken Partnern zusammen zu tun. Jetzt war, wie der Andreas gesagt hat, die Lizenz bisher bei Rolls-Royce Power Systems, also MTU in Friedrichshafen. Wir übernehmen da auch eine ganze Reihe von Kollegen, zwischen 60 und 70 werden das am Ende wahrscheinlich sein.
Standortmäßig auch was? Oder?
Ja, auch die Standorte in Süddeutschland kommen dazu. Also die Deutz-Familie wächst da auch und wir werden dann damit natürlich auch, Andreas hat es gesagt, wahrscheinlich zum 1.8., wenn wir vollziehen diese Transaktion, diese Motoren vermarkten und wir werden dann auch perspektivisch den Service dafür übernehmen. Jetzt muss man nochmal beide Motoren differenzieren, also diesen mittelschweren Motor, der heißt in so einem Technik-Sprech M-Deck, den werden wir tatsächlich ab 2028 auch komplett übernehmen. Das heißt, wir werden die sogenannte IP übernehmen, wir werden ihn weiterentwickeln und da stellen sich ganz, ganz vielfältige Anwendungen tatsächlich noch für uns da. Diesen schweren Motor, der heißt HDEP, der wird weiterhin von Daimler aktualisiert und gepflegt werden. Das ist ein Motor, muss man sich vorstellen, der zum Beispiel in der Actros-Serie drin ist. Der Vorteil für uns ist natürlich, das sind ganz andere Serien.
Sag mal, PS-mäßig, dass die Leute wissen, was ist ein High und was ist Medium?
Genau, also der schwere, der HDEP, der ist beispielsweise in den Actros-LKW von Daimler drin. Die stellen da gut 300.000 Motoren im Jahr her. Und der mittelschwere, der ist zum Beispiel typischerweise in so einem Getränkelaster zu finden. Und beide können wir im Off Highway-Bereich nutzen und die werden eben in Friedrichshafen in ganz anderen Stückzahlen hergestellt, als es bei uns der Fall wäre. Das ist also eine sehr, sehr gute Partnerschaft.
Ja, wenn du sagst, allein der Actros-Motor 300.000 und ihr baut 190.000, also da haben die Zuhörer ein bisschen, können das ein bisschen einordnen, ja?
Ja, und das ist natürlich auch für das Servicegeschäft sehr interessant, ne? Weil je größer der Motor, umso mehr hängt auch der Service dran und das ist weil wir bisher sehr viel über den Neumotor gesprochen haben und ab und zu, du hast ja auch eben schon den Service angesprochen, also wir machen ungefähr 23-24% unserer Umsätze mit dem Servicegeschäft und also letztes Jahr in 2023 haben wir 484 Millionen erreicht und kommen von, also als ich vor über 5 Jahren zu Deutz kommen durfte, waren wir noch bei 330 Millionen und dieses Jahr werden wir voraussichtlich die 500 Millionen Grenze knacken. Und das ist natürlich für uns auch ein wichtiges Geschäft, weil wir damit eben auch die Transformation Richtung alternative Antriebe finanzieren können.
Ja, jetzt können wir in die eine und die andere Richtung, können wir jetzt eigentlich verlängern, jetzt, weil das Thema ist... Alternative, das ist ja das Thema ja schlechthin jetzt raus. Ich meine, also die
Gesetzgebung.
Ja, in Europa,
klar. Dekarbonisierung.
Und eben, Deutz ist der im Begriff von Verbrennermotor, Dieselmotor. Wie stellt ihr euch auf oder wie seht ihr das? Ich meine, jetzt gibt es ja gerade schon wieder auch so gewisse politische, ja, sag ich jetzt mal, auch wieder Neujustierung, dass man dieses einseitige oder sehr stark begrenzte das Verbrennerverbot, dass es jetzt doch irgendwo da wieder aufgeweicht wird. Sagt mal, wo ihr arbeitet. Ich, wenn man so ein bisschen so die Deutz AG verfolgt, dann lasst ihr ja schon immer wieder in allen möglichen Bereichen Elektrifizierung, Wasserstoff, ihr macht ja überall was. Ihr seid ja ganz in allen Bereichen.
Batterien, ja? Genau. Absolut, Dieter. Wir sind in einer Transformation als Unternehmen und wir sind ja als Gesellschaft in der Transformation. Ihr habt das ja angesprochen. Und
das war die Gottschalk Green Entity, hast du gerade vorhin Entity, schon mal ganz gut angesprochen.
Genau. Also um das vielleicht einmal mit so einem Dach zu versehen, wir haben eine Strategie, die wir Dual Plus nennen. Das bedeutet Dual, also die beiden großen Segmente sind der klassische Bereich, die Verbrennungsmotoren, über die wir gesprochen haben, weitgehend Dieselmotoren. Und der Green-Bereich sind die alternativen Antriebe und das Plus ist der Service, über den Andreas eben schon gesprochen hat. So, und unser Ziel ist es, mit dieser vorhin angesprochenen neuen Stärke, Resilienz, Profitabilität in diesem Prozess der Transformation genügend Mittel im klassischen Geschäft zu erwirtschaften und im Servicegeschäft zu erwirtschaften, damit wir diese grüne Transformation finanzieren können. Denn die Tatsache ist leider, wir würden uns das natürlich anders wünschen, dass die großen Kundenaufträge im Moment ausbleiben. Das hat mit Verunsicherung der Kunden zu tun. Die wissen noch gar nicht, was die unterschiedlichen Technologien, die wir ja tatsächlich auch serienreif anbieten, nämlich Elektrifizierung, batterieelektrische Antriebe bis hin zum Wasserstoffverbrennungsmotor, den wir in der kleinen Serie schon fertigen. Die Kunden wissen im Moment nicht genau, in welche Richtung es geht. Welches Ökosystem wird sich durchsetzen? Bei Wasserstoff ist das Thema immer noch die fehlende Infrastruktur. Und insofern sind wir in vielen Projekten, sind in Prototypen, sind tatsächlich bei dem Wasserstoffverbrennungsmotoren auch in der kleinen Serie, die liefern wir nach China. Aber im Moment müssen wir, wie andere auch, technologieoffen arbeiten. Das heißt, kann sich das so vorstellen, von gut 100 Millionen netto, die wir aktuell pro Jahr in Forschung und Entwicklung aufwenden, geht rund ein Drittel in alternative Antriebe, zwei Drittel in den klassischen Bereich und von diesem ein Drittel im Moment rund die Hälfte in batterieelektrische Antriebe, die andere Hälfte in den Wasserstoffverbrennungsmotor. Und die Kunst für uns, aber auch für andere Unternehmen, andere Industrieunternehmen ist, zu schauen, in welche Richtung entwickelt sich der Markt, was wollen die Kunden, dort lieferfähig zu sein, aber ohne uns zu übernehmen, weil diesen Aufwendungen von jetzt über 30 Millionen Forschung und Entwicklung steht eben ein sehr geringer Umsatz im Moment.
Marc, darf ich mal nachfragen, weil ich war gerade letzte Woche, waren wir in Italien, ich bin ja wir sind in der Jury of Tractor for Year und da sind uns ja von 21 Kandidaten, gerade im Utility-Bereich und im Spezialitätenbereich, sind uns Special, also wie Weinbau und so weiter, alles, was da in diese Segmente reingeht, waren 5 batteriegetriebene Fahrzeuge drin. Mhm. Also selbst auch, du hast vorhin mal Fendt genannt, ein E107, der uns da präsentiert worden ist. Gibt es euch, weil du sagst, ihr seid fertig, also aber irgendwo, ich habe da noch nirgendwo ein Deutz gesehen, also seid ihr lieferfähig und wo seid ihr denn?
Wir sind lieferfähig, aber wir sehen strategisch tatsächlich den Einsatz im Moment der Batterieelektrik eher in Bereichen, also Baumaschinen in der Stadt fallen einem ein oder der Flughafen fällt einem ein.
Aber das sind ja geschlossene
Ökosysteme. Das sind geschlossene Ökosysteme, da kommen die Fahrzeuge abends zurück oder die können auch mittags geladen werden. Wir bieten ja auch einen sogenannten Powertree an, also einen Stromgenerator. Da kann der elektrische Bagger, den wir in Paris auf einer Messe vor wenigen Wochen auch gerade gezeigt haben, der kann da mittags laden. Also da sehen wir bei kleineren Maschinen, sehen wir tatsächlich den batterieelektrischen Einsatz, weil du die Agrartechnik angesprochen hast, bei den großen Traktoren.
Also wenn das sowieso nur im kleinen Leistungsbereich.
Die Batterie ist viel zu schwer im Moment, da bräuchten wir technisch.
Du sprachst ja über Weinbauern, aber da kann man sich schon eher vorstellen, aber wir glauben...
Bis 100 PS halt.
Ja, genau. Wir glauben einfach an den...
Entschuldigung, nur eine Ergänzung zu der 100 PS Geschichte. Wir haben intern so schon die Wahrnehmung, bis 100 kW, ja, Batterie elektrisch, alles darüber hinaus. Marc hat es gerade angesprochen, da wo hohe Lasten in einem nicht abgeschlossenen Ökosystem bewegt werden.
Ich denke auch, was arrondiert ist, wenn Felder nicht zu groß sind, macht das gehen. Ich würde die Frage, die Dieter gestellt hat, nochmal ein bisschen nachschärfen. Also wenn wir ihr habt uns ja die vier OEM-Bereiche, das sind im Prinzip Baumaschinen, Material Handling, Landmaschinen und ihr nennt es Sonstiges, wo Kärcher hattest du benannt, Mulag und andere. Wenn wir das ein bisschen fokussieren und sagen, in welchem dieser Bereiche könnte denn am ehesten, ich sag mal bis 2030, das ist nicht mehr lang, wir kennen ja die EU-Normen, das kommunale Beschaffungsgesetz, dass 2026 Kommunen aufgefordert sind, keine CO2-produzierenden Fahrzeuge 2026 mehr zu kaufen. Also da ist der Weg vorgezeichnet, wo das hingeht. Lösungen gibt es noch nicht für jeden Bereich der Technik. Das muss man auch ganz klar sagen. Wo seht ihr denn den Hauptfokus, wo ihr sagt, dort muss die Deutz AG Alternativen anbieten und fertig haben? Also
ganz einfach geantwortet, ja, überall. Also wir würden jetzt nicht ein Segment bevorzugen, sondern wie es der Freddy zu Recht gesagt hat, ist es so, dass wir das eher in der Größenordnung abtrennen würden. Und überall da, das haben wir eben ja schon besprochen, Kecher mit Kecher zum Beispiel machen wir in der Modellanwendung städtische Reinigungsfahrzeuge, überall all da.
Haku gehört da dazu, oder?
Haku gehört zur Postgruppe. Okay. Ja. Und Multica.
Überall da, wo die Anwendung überschaubar ist, überall da, wo die Fahrzeuggröße bis 100 kW, wie Freddy gesagt hat, das hergibt, sozusagen sehen wir einen batterieelektrischen Einsatz und haben tatsächlich die Systemkompetenz, haben mit Futavis ja auch eine Tochter, die in diesem Bereich tätig ist. Und da würde ich gar keinen Bereich hervorheben wollen. So, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt noch weiter technologisch schauen, nämlich uns den Wasserstoffverbrennungsmotor anschauen, dann ist Wasserstoff natürlich schon auch ein heikler Stoff. Der ist nun mal sehr explosiv. Insofern sehen wir den im ersten Moment, und da sind wir mit dieser erwähnten Kleinserie tatsächlich auch schon aktiv, im Stromgeneratorenbereich. Weil diese Stromgeneratoren, die haben eben keine hohe Mobilität. Die werden üblicherweise an einen Standort gesetzt. Und wir sind jetzt aber, wir machen zusammen mit BMW zum Beispiel einen Wasserstoff-LKW. Nicht, dass wir jetzt Pläne hätten, wieder in den LKW-Bereich absehbar einzusteigen, aber das ist meine erste Form der Mobilität. Und wir haben aber auch Prototypen, das wäre dann ein nächster Schritt von Baumaschinen. Aber das Handling des Wasserstoffs in der Baumaschine eben, das ist natürlich nochmal herausfordernder für die Entwickler. Also Antwort nochmal durch all die vier genannten Bereiche, aber in der Abtrennung, wo es sinnvoll ist im Sinne eines abgeschlossenen Ökosystems der Größenordnung, sehen wir unterschiedliche alternative Antriebe. Und wenn ich nochmal auf diesen Punkt Partnerschaft kommen darf, auch da erkennen wir gerade bei der Batterieelektrik, wir werden nicht als Deutz AG mit unseren Größen jetzt bei Batteriezellen vorn sein. Da sind viel größere Autohersteller schon an ihren Grenzen, sondern wir müssen da kluge Partnerschaften eingehen und
strategische Allianzen eingehen,
damit wir das tun. Und wir überarbeiten gerade diese Green-Strategie nochmal. Wir verselbstständigen diesen Bereich auch. Das ist so ein bisschen die Firma in der Firma. Die muss
Ich habe da gerade erst eine Pressemeldung verschickt, dass wir da mit einem eigenen
CEO genau. So. Und da werden wir jetzt nochmal genauer schauen. Wir haben einen sogenannten Capital Markets Day, also einen Tag für Investoren, Analysten, Anleger im Oktober. Und da wollen wir dann diese überarbeitete grüne Strategie präsentieren. Und wie es aussieht, werden wir uns stärker auch auf diesen Wasserstoffverbrennungsmotor in der Entwicklung fokussieren und werden die Batterieelektrik, wie gerade besprochen, eher in klugen strategischen Partnerschaften abwickeln. Aber da werden wir im Oktober mehr wissen.
Andreas hat ja gerade schon so ein bisschen auch die zwei Diskussionsdinge aufgezeigt, also eben traditionell Verbindung mal um die neuen Technologien. Kommen wir mal zu den traditionellen, also mit der langen Historie. Ja. Ilja, das du hast vorhin auch schon ganz kurz angerissen. Ihr müsst doch eine wahnsinnige Population draußen. Also du hast vorhin 23% oder was ist Service bei, in eurem Volumen. Genau. Das hat ja Gründe.
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass Deutz circa 8,5 Millionen Motoren in seine 160-jährigen Geschichte produziert hat. Das ist
ja Wahnsinn.
Und das ist schon eine beeindruckende Zahl. Was aber auch beeindruckend ist, ist, dass wir heute ungefähr 2,2 Millionen noch in der Anwendung haben.
Das könnt das ihr an also, euren das ist, feststellen, ja?
Ja, genau. Und zwar können wir das feststellen, weil wir natürlich im Service auch die geeigneten Geräte haben, beziehungsweise wenn bei uns einer Ersatzteile anfragt, dann können wir das eben direkt schauen und können uns deshalb eben auch den Daten bedienen, wo dieser Motor wahrscheinlich eingesetzt ist. Und Natürlich ist es jetzt so bei den neuen Motoren, dass wir da auch Anreizprogramme haben, dass die letztendlich digital bei uns registriert werden, sodass wir die Kunden unterstützen können.
Ich habe da immer so einen besonderen Service, habt ihr da, oder? Mit diesem ganzen Thema digitale Lösungen.
Ja, da können wir mit Sicherheit gleich auch nochmal speziell drauf kommen. Also das ist, geht dann in, schon wieder dann in Richtung Telematik. Das geht dann.
Ja, ich habe mir da so aufgeschrieben, ne? Serdia, das Stichwort.
Das Serdia ist im Prinzip das Diagnosesystem, was wir nutzen, was speziell für den Deutz-Motor ist, also insbesondere für die elektronisch gesteuerten Motoren. Da können wir natürlich die Techniker, die für uns draußen unterwegs sind, bestens mit ausrüsten, dass die letztendlich am Motor direkt oder eben, wenn ich die Telematik habe, von vornherein wir die Daten bekommen des Motors und da letztendlich auswerten können, was der Motor hat, was er braucht, was zu tun ist am Motor.
Hm. Wir hatten ja gestern schon die Gelegenheit, mal hier im Stichwort Ulm, Standort. Wir hatten gestern Abend eine tolle Führung noch von extrem wirklich engagierten Mitarbeitern, also dem Bernd und dem Marian. Also unglaublich. Also vielleicht, Freddy, du hast vorhin schon mal ganz kurz darauf verwiesen, mit dem Standort hier. Mhm. Nimm doch mal die Zuhörer noch mit, weil das ist was hier alles, also Köln ist das eine und dass dort der Stern, das habe ich gerade auch gelernt, dass der Stern von Daimler nicht in Baden-Württemberg, sondern tatsächlich im Rheinland entstanden ist. Also.
Ja, vielen Dank, Dieter, auch für euer Interesse nochmal an unseren Tätigkeiten hier in Ulm, um es vielleicht mal ein bisschen einzubetten im Gesamtkontext. Marc hat es vorher gesagt und Andreas, das Gesamtvolumen im Jahr, bei der Deutz AG haben wir so rund 200.000 Motoren. Und von denen machen wir hier am Standort ca. 10%. Ja, also wir sind der Standort der Kleinserie, der Projekte. Ihr habt das Thema Batterie bei uns gesehen, aber auch das Thema Exchange.
Genau.
Also das ist der generelle Abriss zum Standort in der Größenordnung. Ganz generell sind wir so nur so ein Thema, so ein Überbleibsel aus der Geschichte mit Magirus. Ihr habt es hier next door gesehen. Wir haben immer noch Iveco hier auf demselben Westgelände. Sind aber, wie wir vorher gehört haben, eben eigenständige Motorenhersteller und machen das noch. Das Thema Exchange für uns noch ein ganz wichtiges Thema hier am Standort. Wir machen
das für jeden Techniker, muss ich sagen. Also ja. Wir haben die Führung immer, also das ist ja faszinierend. Ja, also erzähl mal, wie das alles und vor allem, also was ja noch erstaunlich ist, wo wir ziemlich sicher sind, dass die wenigsten Zuhörer, wir reden hier immer von Recycling und. Dieses Thema, ihr habt vor 75 Jahren damit, also haben wir gestern mitgenommen.
Funktionierende Kreislaufwirtschaft.
Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Reman hört man jetzt immer mehr. Es ist in aller,
Remanufacturing.
In aller Munde, Remanufacturing, genau. Ja, ja. Was uns dabei ausmacht, ist, dass wir es eben seit, wie du richtig gesagt hast, seit 75 Jahren praktizieren. Ja, für uns ist das quasi Business as usual, was heute andere Unternehmen als total innovativ verkaufen. Ja, das machen wir schon sehr, sehr lang und sehr, sehr erfolgreich und haben eben aus der Historie raus auch ein super Know-how aufgebaut. Das durftet ihr ja gestern bewundern. Ne?
Freddy, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ja. Und das finde ich so spannend, also wenn wir mit Investoren sprechen, das eine ist natürlich, dass das nachhaltig ist, Dieter, wie du zu Recht sagst, und insofern wunderbar an die Zeit passt, aber es ist sogar wirtschaftlich, weil wir natürlich von Spezialmaschinen sprechen bei unseren Kunden, die A, einen hohen Anschaffungspreis haben, aber B, auch oftmals lange Wartezeiten haben und den Motor da auszutauschen, ihm zweites, manchmal drittes Leben zu geben in der Maschine, ist für den Kunden ein absolut überzeugender Business Case. Also insofern ist es nachhaltig, aber es ist sogar wirtschaftlich. Das finde ich eigentlich die ideale Kombination an der Stelle.
Dürfen wir mal nachhaltig, CO2-Fußabdruck ist ja da der Gradmesser. Und Andreas, du hast mir gestern eh nur einen Wert, sag das mal gerade mal.
Ja, also das sind minus 60% CO2, die wir da einsparen gegenüber der Produktion eines vergleichbaren Neumotors.
Und, aber das ist, habt ihr jetzt noch nicht gesagt, ihr, für euch ist im Grunde so ein Exchange-Motor, der hat ja Neumotoren Attribute, ihr gebt ja sogar bis zu 5 Jahre, also maximal 5 Jahre Garantie drauf.
Also wir haben das so, dass wir für den Exchange-Motor mittlerweile die gleichen Garantie- oder Gewährleistungsbedingungen haben wie für den Neumotor, also 2 Jahre. Und dann kann der Kunde, wenn er will, bei uns dann eben noch eine Verlängerung abschließen bis zu 5 Jahre. Und das geben wir auch für den Exchange-Motor. Der Freddy wird es mit Sicherheit gleich auch sagen, die Fertigung hier ist im Prinzip eine industrielle Fertigung. Das heißt also, der Exchange-Motor läuft teilweise
neben dem Rollmotor.
Ja, da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ja. Neben dem Gewährleistungsversprechen haben wir aber ein weiteres spannendes Versprechen. Und das ist also die letzten 50 Jahre zusichernde Motorengeschichte. Ja, dass der Kunde, der einen 50 Jahre alten Motor hat, den hier bekommt, als überholten Motor. Und das ist auch etwas, was uns wirklich ausmacht an der Stelle.
Ja, wir haben da in das Regal reingeschaut. Also neben... Tatsächlich.
Das ist eine logistische Herausforderung.
Ja, allein was ihr, also erzählt mal, wie das eigentlich abläuft. Also der ist ja nicht den Motor, also, sondern wenn jemand, was der Teufel, irgendwo in einem Bergwerk, also, oder auch Landwirtschaft, völlig wurscht, also wenn da irgendwas sich am Motor andeutet, dann meldet er den an und dann schickt ihr ihm, also erzähl mal, wie das abläuft.
Völlig richtig. Im Grunde genommen reden wir über zwei Szenarien. Einmal hat der Kunde natürlich die freie Wahl, jederzeit seinen Motor instand zu setzen, also die geplante Instandsetzung. Und auf der anderen Seite haben wir das, was du gerade andeutest, die Havarie. Der Motor fällt ad hoc beim Kunde aus und dann gehen wir folgendermaßen vor. Der Kunde übermittelt uns die Serialnummer des Motors. Anhand derer wissen wir, wie wir den Motor bauen können, dürfen, müssen.
Wie er konfiguriert sein muss, oder?
Genau, wie er konfiguriert sein muss. Und dann gehen wir her und wir haben ein sehr, sehr großes Lager, wo wir aufgearbeitete Teile vorhalten. Ja,
das, was wir gestern uns angeschaut haben,
beeindruckend. Machen wir im ersten Schritt eine Materialprüfung, schauen, was haben wir da. Gegebenenfalls bestellen wir auch neue Teile dazu, die wir eben nicht aufgearbeitet auf Lager haben. Und dann bauen wir den Motor. Und der Vorteil ist, der ist völlig losgelöst von dem ausgefallenen Motor. Ja, und das hat den riesen, riesen Vorteil, dass wir eben in einer sehr, sehr kurzen Lieferzeit dem Kunde helfen können.
Sag mal, das Versprechen, also war gestern sogar relativ kurze Zeiträume sind doch.
Also unsere Zielsetzung ist, dass wir im Mittel auf 6 Tage Lieferzeit kommen, Abbestellung.
Ja, wir haben das ja gestern gesehen, das ist unglaublich. Ja. Du hast was Interessantes gesagt, die geplante Instandhaltung. Also ich war ja bei der Bundeswehr, das ist so ein paar Tage zurück, da gab es geplante Instandhaltung. Habt ihr Kunden, ich sag mal, wir sprachen ja gestern auch intensiv über die Mining-Unternehmen weltweit, die eure Motoren nutzen. Gibt es dort so etwas wie geplante Motoreninstandhaltung?
Ja, auf jeden Fall haben wir auch, es gibt beides, es gibt die geplante Instandhaltung als auch eben die Havariefälle, wie wir es
sagen. Ja, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir Richtung Telematik gehen. Da haben wir natürlich eine Partnerschaft mit einem Unternehmen, das sogar aus dem Minenbereich kommt.
Okay.
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte und zwar haben wir hier eine Plattform geschaffen, eine digitale Plattform, wo wir halt Maschinendaten sammeln und nicht nur über den Motor. Das ist also unser Anspruch. Wenn wir in Richtung Telematik gehen, wollen wir natürlich in Richtung Kunde denken und der will natürlich für sein ganzes Gerät eine Anwendung haben, wo die Maschinendaten erfasst werden, entsprechend ausgewertet werden. Und deshalb haben wir da eine Kooperation eingegangen. Und unser Projekt heißt Fusion Hub. Und würde ich gerne dann gleich auch noch ein bisschen was drauf.
Ja, genau, aber ich habe nur, und das war beeindruckend. Wir haben ja gesehen, also während im Lauf der Führung, da waren Motoren dabei, die waren 40 Jahre alt. Mhm. Also es für euch gibt es eigentlich nach hinten gerichtet fast keine Begrenzung, wo er Motoren aufarbeitet, Freddy, oder?
Nee, absolut richtig beobachtet. Und genau das habe ich eben einleitend auch mit dem Kundenversprechen gemeint, der letzten 50 Jahre. Mhm. Das ist eine riesen Herausforderung. Je weiter wir nach hinten kommen, umso eher haben wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann für die Instandsetzung den Altmotor brauchen. Ganz klar, weil es eben am gesamten Markt...
Aber der muss ja erst nicht, also der kriegt schon einen neuen Motor und ihr habt den gebraucht noch gar nicht.
Ja. In der Regel
oder? Ist das so, jetzt immer richtig.
Was ich gerade eben meinte und probiert habe zu erklären, ist, je älter der Motor wird, umso wahrscheinlicher müssen wir den Altmotor zur Reparatur anfordern. Ja? Das ist das eine. Okay. In der Regel schaffen wir das aber losgelöst von seinem Motor, dass wir einen Ersatz schaffen können.
Oder aber wir nehmen den Motor dann, der dann letztendlich kaputt ist, den nehmen wir auf jeden Fall in den Kreislauf rein. Aber
da ist gestern so ein Stichwort Pfand gefallen. Erklärt mir mal das den Leuten und wie viel preisgünstig oder was, wie ist da die Preisrelation von so einem aufgearbeiteten, von so einem Exchange-Motor zu einem neuen Motor? Dass die Zuhörer ein Gefühl kriegen dafür.
Also das Pfand kann man nicht verallgemeinern, das hängt natürlich am Motorwert ab. Ja.
Aber sag mal einen Wert.
Das geht von 4.000 bis 10.000 Euro, je nach Motor. Hat so einen Motorpfandwert. Ja. Das ist ganz wichtig für uns, damit wir eben den Kreislauf schließen können. Ja. Wir leben davon, dass wir... Ja, die Altmotoren sind unser Rohstoff.
Ja. Na klar. Also ganz klar sagen. Wir versuchen ja, möglichst viel aufbereitete Teile dann auch zu nutzen. Die sind natürlich nach Qualitätskriterien aufbereitet. Ne?
Die haben uns gestern gezeigt, also auf Mühe, also was die alles prüft, wie er das macht, wie er nachfräst und oder alles neu buchst. Also das war wirklich, also für jeden, der mal irgendwo die Chance hat, kann ich nur empfehlen, dass er mal so eine Führung mitmacht. Wie günstiger,
Freddy, ist das im Schnitt für den Kunden als Neumotor?
Auch das kann man nicht verallgemeinern, aber wir reden da schon von Ersparnis von 10-30%.
Mhm. Aber was ja ganz beeindruckend war, dass er selbst Turbolader überholt. Ja. Wir haben das ja gesehen, wenn ihr die mit Hochgeschwindigkeit von 120.000 Umdrehungen
fuchtet,
das ist ja gigantisch.
Geht sogar hoch bis 180.000,
aber korrekt. Das ist Wahnsinn. Ich fand das sehr, sehr interessant. Mhm. Ich kenne das von einigen Unternehmen, aber in der Präzision bei diesen Motoren habe ich das noch nirgendwo
vorher. Also nicht nur der Kernmotor, sondern wirklich alle Komponenten. Also haben wir da gesehen. Kühler. Ich habe es mal fotografiert auch. Ja. Wer das mal dann auch, muss halt nur mal bei uns auf die sozialen Medien gehen, dann mal da zu sehen. Da liegen halt, egal ob das jetzt bei Kühler, Turbolader, alles, also die Kipphebel. Kurbelwellen. Genau, Kurbelwellen war auch ganz faszinierend. Also alles. Ja. Und da hat man immer so ein alt, zum Beispiel, und ein aufbereitetes wieder gesehen. Und ihr gebt ja für das Thema Aufbereitung, wir haben es ja gerade schon gehabt, gebt ihr ja dieses Neumaschinengarantie. Und was ja dann, das ist das eine, das war das Aufarbeiten, was man gesehen hat. Und dann sind wir ja nochmal durch die Produktion gelaufen. Und jetzt, Ili hat es mal ganz kurz schon gesagt, also das war ja, man kann es fast nicht glauben, aber ihr baut diese Exchange-Motoren
auf dem Band,
da laufen die ganz normalen, also
neue.
Erzähl das mal.
Auch das sehr gut beobachtet. Wir bauen die Austauschmotoren tatsächlich über die Bänder, wo wir auch die Neumotoren bauen. Und das hat den riesen Vorteil, dass wir das professionelle Equipment, die gut geschulten Mitarbeiterinnen eben nutzen können für die Austauschmotoren. Und da beneiden uns, kann man auch ganz frei sagen, andere Motorenhersteller drum, dass uns das gelungen ist, weil das nicht selbstverständlich ist, zwei Prozesse zu vereinen. Ja.
Aber ich weiß zwar, dass ein paar andere auch da irgendwo mitmachen, aber kann man schon sagen, dass ihr da der Benchmark seid mit 75 Jahren, oder?
Ja, aber deshalb können wir auch dieses Qualitätsversprechen abgeben. Ne? Und das ist natürlich auch für unsere Kunden unheimlich wichtig, dass sie im Prinzip eben einen Ersatzmotor bekommen. Gerade bei teuren Geräten, wo die Motoren eingesetzt ist, ist das natürlich auch ein absoluter Wirtschaftsfaktor für den Kunden, dass er letztendlich sein Gerät länger betreiben kann. Also wir haben im Schnitt sind unsere Motoren, die kleineren Motoren, also bis 4 Liter, 10 Jahre im Einsatz. Und wenn es dann darüber hinaus ist der Durchschnitt 15 Jahre. Ja? Und das kann also sein, dass beim großen Motor im Prinzip, dass der ein- bis zweimal im Leben überholt wird,
komplett überholt wird. Ja gut, wir haben ja gestern so einen großen, das war hier gleich so ein 10-Zylinder. Mensch, der sah ja aus. Aber dann waren wir ja in der Waschbox und danach, da geht das dann schon. Und wenn der zerlegt wird und in diese Waschkörbe kommt und danach,
das ist wie neu,
dann denkst du, das ist ja irre, als wenn
das eine Zauberkammer ist.
Das ist natürlich auch für Kunden interessant, auch im normalen Ersatzteilgeschäft. Also wir geben eine Garantie, dass nach Beendigung der Produktion wir noch 15 Jahre lieferfähig sind, aber in den meisten Fällen sind wir weitaus.
Ja, das anhand dem, wie gesagt, da waren lauter damals Maschinen, Motoren, haben wir gesehen, Gehäuse mit 40 Jahren älter. Ja. So, und was
Stahl,
der bricht immer gleich wieder ab mit dem Band, sondern tut immer weiter. Also dieser Prozess, ihr habt da hundertprozentige Heißprüfung, war für mich auch völlig, also und absolut. Ich glaube, dass das die Leute alle gar nicht auf dem Schirm haben, wenn eben hinter diesem Garantieversprechen, was ihr da alles dahinter gebaut habt,
also und das, wie viele Prüfstände ihr habt.
Ja. Jeder Motor, Heißprüfung, das muss man mal, dass auf Leckagen nochmal, das war ja auch so, dass jeder Motor nochmal geprüft, aber dieser
Heißtest hat zwei Gesichtspunkte. Zum einen wollen wir natürlich die Qualität überprüfen, aber zum anderen müssen die Motoren auch eingestellt werden. Ja? Also ihr kennt es ja, mechanisch geregelte Motoren, da müssen wir Drehmoment und Leistung am Prüfstand einstellen, das geht eben nur über einen Heißtest. Hat den riesen Vorteil, dass jeder Motor, der bei uns an den Kunden geht, mindestens eine Stunde gelaufen hat und alle Leistungs- oder Performance-Parameter erfüllt und sichergestellt hat. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Nach dem Heißtest gehen wir aber dann auch noch mal in eine Endmontage, wo wir das schlussendliche oder finale Kundenlieferumfang herstellen und dann auch zu schützen.
Also sprich, was da alles noch drankommt, Wasser,
genau,
Lichtmaschine,
Anlasser, Anschlussgehäuse, Schwungrad. Da gibt es ganz unterschiedliche Kundenwünsche, die machen wir in der Endmontage. Und final gehen wir dann noch einmal durch eine Lackierung.
Jeder Motor. Die sind alle lackiert, ja?
Ja, alle lackiert.
Alle lackiert.
Muss ich dir vorstellen, Entschuldigung, Marc, ja.
Nee, mach zu Ende, Freddy.
Die Motoren sind ja häufig Teil des Fahrgestells und müssen dann eben sich farblich auch ins Gerät einfügen, ja? Neben der Schutzfunktion der Farbe.
Ich wollte noch mal zu dem Kundenversprechen kommen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie groß ist der Markt und wir sind da aktuell am Platz 4. Und also wenn ich das jetzt aus wirtschaftlicher Sicht betrachte, ist das natürlich ein enormer Aufwand, den wir aber betreiben, um unseren Kunden natürlich die Arbeit zu ermöglichen und zu erleichtern, indem wir diese Teile vorrätig halten, weil die Maschinen, die wir bestücken mit den Motoren, die sind ja im Einsatz. Die sind, wenn ich an Erntemaschinen denke, in der Hochsaison 24 Stunden im Einsatz, genauso auf der Baustelle. Und insofern ist natürlich unser Bestreben, dass die tatsächlich dann auch einsatzbereit sind. Und ihr habt die Prüfstände erwähnt, die Prüfverfahren. Das ist übrigens noch extremer ja in den neuen Technologien. Also wenn wir haben ja nun 160 Jahre Erfahrung fast mit dem Verbrennungsmotor, aber natürlich mit dem Wasserstoff oder anderen alternativen Antrieben, da müssen wir ja auch erst nochmal Erfahrung sammeln. Insofern ist diese Prüfstände, dieses Entwickeln, diese Qualität, das ist ein enormer Anspruch, den wir mit enormem Aufwand betreiben, aber eben sehr gerne, weil das am Ende im Dienst des Kunden steht.
Durch das am Band, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, ich habe es gerade so in meinem Kopfkino gerade nochmal vorbeilaufen. Also es gibt bestimmte Teile, die verwendet ihr generell nicht mehr beim Aufbereiten. Wie glaube ich, Kolben habe ich gestern so mitgenommen von der Führung. Ventile, also sag mal dann noch was.
Genau, also es gibt die Klasse der Teile, die wir Verschleißteile nennen und die werden eben 100% neu verbaut. Da gehören Dichtungen dazu, da gehören Lager dazu, eben alles, was man klassisch unter Verschleiß versteht. Da schließen wir eine Aufarbeitung aus und auch das dient dem Kundenversprechen und der Qualität des Produkts, ganz klar, logisch. Ja.
Was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, nur dass ihr eine gute Vorstellung habt mit euren Hörern. Mittlerweile sind das ca. 25% unserer Serviceumsätze, die wir halt mit Wiederaufbereitung machen.
Ja, das ist eine Größenordnung, genial, das ist ja was richtig. Sag mal auch eine Zahl dazu, was ihr hier, und ihr habt da vorhin erzählt, dass ihr auch in Amerika aufbereitet. Von welchen, also die Stückzahlen nehmt?
Ich würde jetzt mal kurz die Stückzahlen für Europa bzw. für unser Werk hier übernehmen. Das sind 5.500 Motoren. Ja.
Pro Jahr,
5.500 Motoren. Und das hat dann eben nicht mehr den Werkstattcharakter, wie man es vielleicht aus dem Feld kennt, der typische Motoreninstandsetzer, sondern wir reden wirklich über einen industriellen Maßstab der Aufarbeitung. Ja. Und das macht uns eben hier aus. Ja. Und wir gehen auch da ganz neue Wege, dass wir sagen, auch die Aufarbeitung der Teile, die ihr drüben im Gebäude gesehen habt, zum Beispiel Kurbelwelle, auch da wollen wir in die Serienfertigung wieder zurückgehen mit den Altteilen. Ja, wir haben erste Schritte schon übernommen, um auch da die Qualität noch weiter zu steigern, aber auch Automation reinzubringen.
Ja, was Freddy hier in Ulm macht, da haben wir noch ein Werk in Amerika, wo wir letztendlich dann nochmal 4.000 Motoren wiederaufarbeiten.
Also kommen wir schaut, 10.000 oder knapp was?
10.000 Motoren. Aber du siehst, wie wichtig Ulm für Deutz ist, für die Deutz-Familie. Und um da nochmal einen Aspekt natürlich auch vielleicht mit reinzubringen, unser Logo, unsere Brand, die für uns ja auch wichtig ist. Und da denkt ja der eine oder andere, das sei vielleicht eine Rakete, was übrigens seit Jahrzehnten so ist und auch schön gedacht ist. Aber tatsächlich, da wir in Ulm sind, das ist das Ulmer Münster. Insofern haben wir Ulm in unserer DNA.
Und also ja, das ist ja
Teil von
Deutz.
Ja.
Also, das ist auch ein interessanter Aspekt.
Was ich gestern mitgenommen habe, und ich glaube, das gilt für Dieter auch, dass wir Remanufacturing heute mit einer völlig anderen und zwar mit der gleichen Qualität verbinden wie mit einem nagelneu von euch produzierten Motor. Und das habe ich bis gestern hatte ich das nicht. Da war Remanufacturing, okay, das ist ein überholter Motor im Werk. Und wir beide sind
Qualitätsstandard,
Mechaniker,
also, haben das ja mal gelernt. Ja, ich habe einen Hof, also ich kenne das halt. Also für mich war das immer dann ja irgendwie aufbereitet, wie du hast von so einem Motortuner, dass man ja gerade als Mechaniker dann weiß, du kannst aufdrehen, also nochmal wieder aufhonen und alles. Also und nachschleifen, an größere Ringe werden
neigen. Ja, genau.
Und so weiter. Also das war für mich Übergrößen. Genau. Aber das ist ein Neumaschinencharakter. Und ich möchte mal gerade da vielleicht noch mal nachhaken für die Zuhörer. Mhm. Wie kommst du dahin, dass du so einen Motor musst? Also gehst du an deinen Händler hin? Gehst du an deinen Hersteller? Oder wie kommt das eigentlich zu euch? Also weil ich glaube, direkt hier kann hier keiner also bei euch vorstellen.
Nee, auch das haben Kunden schon versucht, sich hier durchzutelefonieren.
Das machen ja doch.
Nein, aber das geht eigentlich
nicht. Also normalerweise gehst du über unser Service-Netz. Wir haben ja mittlerweile über 1.000 Partner weltweit, mhm. ja, die entweder haben wir eigene Service Center oder wir arbeiten mit Vertragspartnern zusammen.
Also weltweit, den Holzmotor gibt es eben weltweit. Ja.
Aber eben gerade im Landmaschinenbereich ist es so, dass das Thema Exchange auch immer interessanter für unsere OE-Kunden werden, also für unsere Erstausrüstungskunden. Vielleicht kannst du da 2-3 Worte zu sagen.
Ja, das ist ein Riesenthema, Reman in der Landtechnik. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, ist einmal die Qualität, die da rauskommt. Denn aufbereitet ist nicht gleich remanufactured.
Genau, das
also
ist es.
Also kein aufbereitet, sondern remanufactured, das haben wir gerade ja schon
definiert.
Definiert, genau. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, ist halt auch die Zeit. Und da ist natürlich in der Landwirtschaft, wissen wir, da müssen Maschinen vor allen Dingen zu bestimmten Zeiten
aber die Erntefenster klein sind, ja?
Genau, ja. Und jetzt gerade sind wir da in der Hochphase, deswegen wird hier auch hart gearbeitet. Ihr habt gestern gesehen, auch gestern noch zu später Uhrzeit standen noch Kollegen am Band und haben gearbeitet. Und das eben das Thema, die Schnelligkeit ist ein ganz großer Punkt, dann die Zuverlässigkeit und hier die Qualität, die hier rauskommt. Denn bei so einem Aufbereiter dauert es in der Regel erstmal länger. Es ist nachher eine andere Qualität, die da rauskommt. Deshalb, und das überzeugt dann natürlich auch den Kunden, wenn er sagt, ich kriege nachher das Gleiche, auch von der Garantie her, wie ich es für einen Neumotor kriege. Damit zeigen wir halt, es gibt da keinen Unterschied.
Ihr liefert Sicherheit für den Kunden. Und was viel wichtiger ist, ihr liefert Sicherheit im Restwert. Wenn du eine Maschine mal verkaufst und die hat einen Motor, der hier im Werk Ulm general überholt wurde, das ist ja ein Wert. Das ist kein aufbereiteter Motor. Irgendwo, so wie ich das seinerzeit noch gelernt habe, haben wir in einer Werkstatt dann gemacht. Das ist eine andere Qualität. Das ist eine völlig andere Qualität.
Von was wir da reden bei eurem Programm?
Nein, das ist finde ich, für mich, das ist gar nicht vergleichbar. Das, was ihr hier macht, das ist Hightech. Das quasi, ihr baut ja quasi aus dem alten einen neuen Motor. Und das ist für den Restwert einer Maschine, eines gebrauchten Fans beispielsweise.
Also wie genau, wie du das sagst. Wichtige Kunden von uns, Akkufend, jetzt Same Deutz Fahr, aber auch Manitou, kommen jetzt auch oder sind schon mit uns unterwegs im Exchange-Bereich, so wie wir es nennen, den wiederaufbereiteten.
Ja, ist bei euch Exchange.
Heißt bei uns Exchange. Und das sind eben 3 namhafte Kunden, die letztendlich dieses Konzept jetzt mit uns umsetzen.
Und ganz wichtiger Punkt auch, das ist auch nochmal in der Landwirtschaft ein Thema, denn während der heißen Erntephase ist ja nicht, während des Sommers ist ja nicht nur das Problem, dass der Landwirt schnell seine Lösung braucht, sondern es gibt ja auch verschiedenste Probleme auf dem Feld und der Techniker wird auch auf dem Feld benötigt. Und wenn man natürlich in der Werkstatt nachher auch noch Maschinen aufwendig aufbereiten muss, sich Fehleranalyse machen muss, das dauert Zeit und da haben die Mechaniker auch Zeit für, bindet Kapazitäten.
Und so ein Exchange-Motor, deswegen passt das gar nicht dazu, eigentlich.
Genau, und der Exchange-Motor, der wird angeliefert, das ist Plug and Play quasi. Und ganz schnell wieder einsatzbereit. Ja. Das sind natürlich so Faktoren, die sind ganz wichtig.
Und das ist auch für unsere Techniker vielleicht, weil du eben auf die Service-Systeme kamst, ne, mit Serdia, das Diagnosesystem. Das gleiche haben wir natürlich mit Serpic auch für Ersatzteile. Aber was wir auch haben, und das finde ich ist eine richtige Innovation, das heißt Advanced Service. Natürlich hat alles heute einen neudeutschen Namen.
Ne? Meistens Englisch.
Ja. Und das ist eben ein System, wo wir innerhalb von Sekundenbruchteilen anhand der Motornummer jeden einzelnen Motor nachbauen können.
Also Big Data. Ihr, genau. Ihr habt ja vor Anfang seit 100, also so. Jetzt nicht um 160, aber
und
wahrscheinlich
seit Aufzeit. Und das ist faszinierend. Ne? Der vor dem Techniker baut sich in Sekundenbruchteilen dieser Motor auf. Direkt die ganze Peripherie und so weiter kann er sehen, also wo ist der Anlasser, wo ist der Turbolader, weil wir natürlich einen Motor für verschiedene Hersteller bauen, in unterschiedlichen Konfigurationen haben.
Und Andreas, darf ich mal sagen, was der gestern uns gezeigt hat, der Bernd, der uns da geführt hat, der hat uns, was da war, stinkt nochmal als Zahnrad.
Ja.
Stimmt. Dann sagt, schau mal, da ist keine Nummer, keine Fabrikatsnummer, nichts drauf. Wir haben da ein Programm, ich gebe das da auf, anhand von dem Gewicht und von dem, sagt der mir das Teilenummer, also das war, was, also eben, ihr seid Big Data, also in Vollendung habt ihr.
Ja, und das,
das ist, was also, ich gerade beschrieben habe,
ist so für den Techniker dann im Feld ist es dann auch noch so, dass er dann einfach nur auf ein Bauteil klicken muss und dann eben direkt alles an Teiledaten, aber auch an Reparaturinformationen bekommt. Das auch noch in 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, je nachdem, wie er geschult und ausgebildet ist. Also wir nutzen dieses Thema Big Data, um letztendlich unseren Kunden auch den bestmöglichen Service zu ermöglichen.
Da kommen wir gerade zu was, weil das ja viele gar nicht präsent haben. Und Kaspar, wir haben da auch drüber gesprochen. Ihr habt euch ja, ihr kommt das erste Mal auf die Parts- und Service-Welt im Oktober. Erzähl mal, was zeigt er da? Also das ist ja für die Leute, die jetzt von den Zuhörern, die es vielleicht nicht so haben, das ist ja eine reine B2B-Messe. Letztes Mal waren, also das ist alle zwei Jahre, waren 15.000 Besucher da aus dem wirklich nur aus dem Fachhandel, weil das ist keine Endkundenveranstaltung, sondern nur aus dem Fachhandel. Und da kommt ihr das erste Mal jetzt selber, tretet ihr als Deutz auf dort.
Ja,
das ist richtig. Und was zeigt er da? Was macht er da?
Ja, also erstmal, wir freuen uns erstmal auf die Messe, weil das eine Messe auch ist, in der wir in den Austausch kommen können mit Mechanikern, mit Leuten aus dem Feld, die mit unseren Motoren täglich arbeiten und zu tun haben. Und das ist erstmal für uns ganz wichtig und da freuen wir uns auf den Austausch. Das ist das Erste. Wir werden natürlich vertreten sein und wollen dort uns präsentieren mit unserem Deutz-Netzwerk, das deutschlandweit besteht, aber auch europaweit und weltweit. Hier wird mehr der Fokus auf Deutschland liegen. Aber auch, wir bringen andere Sachen mit. Wir bringen
ihr auch unterstützt, ja, mit euren Themen unterstützt ihr wieder die Fachhändler der Marken. Also das, glaube ich, muss man vielleicht auch mal so nochmal so auseinanderdeklarieren. Ihr habt ein eigenes Netz, ein eigenes Service.
Genau.
Mitarbeiternetz und das, die unterstützen wiederum
Die OEMs natürlich.
Ja, und die OEMs, ja.
Genau.
Und die OEMs,
ja. Genau. Aber dadurch, dass nicht jeder OEM sein eigenes Servicenetz hat, haben wir eben...
Seid ihr wieder im Spiel.
Ja, genau.
Auch ganz wichtig für unsere Kunden, dass wir halt dieses Servicenetzwerk vorhalten und dass wir da Experten haben, die sich mit den Motoren auskennen, die immer im Feld helfen können. Ja, also für die großen Landtechnikhersteller ist das nicht das Thema. Die haben auch ihre eigenen Händler, aber wir haben auch die Techniker so im Feld für alle anderen Maschinen und können bei jedem Problem am Deutz-Motor unterstützen. Und das werden wir natürlich präsentieren, damit mit dem Thema sind wir da. Darüber hinaus bringen wir das Thema, was wir gerade ausgiebig besprochen haben, werden wir mitbringen, das Thema Exchange. Wir werden ein Modell da haben, wo wir mal sehen können, wie sieht eigentlich so ein Motor aus, wenn er vorher bei uns ankommt und wie sieht es danach aus. Ein schöner Unterschied.
Ja, ich habe es gestern live gesehen. Ja. Das muss man gesehen haben, dann versteht man eigentlich erst, was das ist, ja. Ja,
genau,
das finde ich gut, dass er das macht.
Ja. Ganz spannend, wir bringen auch neue Themen mit. Da sind wir gerade dran, das versuchen wir hinzukriegen, einen Wasserstoffmotor, ein Modell mitzubringen, auch super, mit einem Kollegen, der da ein bisschen erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Ist ja ein sehr spannendes Prinzip, weil wir eigentlich auf einer bewährten Motor aufbauen.
Haben ja was für die Zuhörer vielleicht auch ganz Interessantes und da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Wir haben ja erstmals auf der Parts and Service Welt, wir sind ja da auch mit Konzeptpartner, das Thema Future Tech Area. Und da geht es ja darum, wie verändert sich das Berufsbild, also alles was mit Sensorik, also das eben, die Landtechnik hat eine Historie von 50, 100 Jahren, aber nach vorne gerichtet muss ja auch wieder alles, also alles was in Richtung Autonomie, Automation geht, Wasserstoff, alternative Antriebe, also und deswegen, also vielleicht auch mal, müssen wir direkt mal nochmal reden, ob wir das nicht da auch in die Future Tech Area mit reinbringen.
Aber ich glaube, das wolltet ihr ohnehin machen, oder?
Ja, wir werden den Wasserstoffmotor wahrscheinlich in der Live-Werkstatt wird er wahrscheinlich überstehen. Ja. Also auch dort, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich auf der Messe.
Ja, wobei halt eben da noch keiner dran arbeitet. Deswegen ist,
ja. Ich finde
es... Was noch was? Ja, genau. Was gehört noch? Du hast ja noch irgendwas Eisen im Feuer.
Ja, klar. Und das Thema, wir haben vorhin schon über die digitale Lösung gesprochen. Andreas, du hast es angesprochen, ist das Thema Fusion Hub, was wir mitbringen werden. Ich darf nicht Telematiklösung sagen, weil es nicht weit genug ging, aber vielleicht um einen ersten Eindruck dafür zu kriegen, Telematiklösung, aber eigentlich ist es eine Möglichkeit, um alle Echtzeitdaten von so einer Off-Highway-Maschine zu analysieren und damit Dinge anzustellen.
Es ist Kasper, im Prinzip eine KI-Plattform.
Ja. Ja, was ich richtig verstanden habe, gestern Abend, fabrikatsneutral, oder?
Das ist uns wichtig gewesen, dass wir also nicht nur eine Lösung für unsere Kunden für einen Deutz-Motor bringen, sondern dass es eingebettet ist in... das ganze Gerät, aber darüber hinaus eben auch für den Flottenbetreiber herstellerunabhängig ist, so dass er alle Fahrzeuge OEM und Motoren unabhängig
sagen wir, welche Parameter greift ab, damit ihr solche Sachen machen könnt?
Also der hat eine Box oder der hat eine Box eben auch vom Hersteller schon vorgesehen. Also da sind wir völlig unabhängig. Ja, wir können das mit Hardware liefern. Wir können aber auch auf bestehende Hardware zurückgreifen. Und es ist halt eine Flottenübersicht. Die Flotte wird letztendlich angeschaut, Stillstand, Bewegung, wie lange die Bewegung. Im roten Bereich, im grünen Bereich, der hat Verbrauchswerte. Aktive Arbeitszeiten werden hergestellt. Der ganze Fahrzeugeinsatz kann optimiert werden. Wir können natürlich Störungen und Fehler monitoren Wir können die aber auch, je nachdem, wie lange wir das Datenmodell da drauf haben, können wir auch prädiktiv dann Aussagen treffen. Also im Prinzip ist es die ideale Lösung und deshalb, ich sagte das eben aus dem Mining-Bereich, da waren halt die ersten und deshalb arbeiten wir da auch mit dem Partner zusammen. Mit der vorbeugenden Instandhaltung haben wir eine Lösung, die jetzt auch müssen wir einfach dazu sagen. Ja,
die ist marktfähig, ist es richtig?
Die ist absolut marktfähig und da haben wir die ersten kleinen Unternehmen, die jetzt leider noch nicht, was heißt klein, also kleineren und mittleren Fahrzeugherstellern, die ich jetzt noch nicht so nennen kann und darf, aber die mit uns das System dann auch in der Erstausrüstung umsetzen.
Mhm. Aber ihr könntet, theoretisch könnte ein Lohnunternehmer mit Fahrzeugflotte 20, 50, 100 Fahrzeugen, der könnte auch an euch rantreten.
Ja, also, habe ich das richtig verstanden? Absolut, absolut. Und deshalb gehen wir ja auch auf die PSW, deshalb stellen wir das System dar, weil wir eben markenunabhängig sind und deshalb für insbesondere größere Kunden dort ein System haben, wo alle seine Geräte, die natürlich eine elektronische Steuerung des Motors haben müssen, das ist Grundvoraussetzung.
Ne? Okay, elektronische Motorsteuerung.
Eine elektronische Motorsteuerung, so, das sind halt eben die neueren Motoren, die eben abgasrelevant schon, also oder abgastechnisch eben auf einem höheren Standard sind, ne, die werden dann eingebunden.
Ja. Aber ich finde es gut, ihr müsst da eigentlich auch sein, das geht gar nicht ohne. Wenn man Deutz als Marke, als Traktorenmarke sieht, dann hat Deutz in Deutschland die meisten zugelassenen Traktoren heute noch.
Ja, aber und die hier, also, das muss man vielleicht dafür die Zuhörer haben. Sagen. Also, Fricke ist ja, glaube ich, einer eurer. Also ist ja einer eurer Partner,
Vertriebspartner,
oder?
Genau,
deswegen ist ja jetzt nicht, also wenn du sagst,
nein, ich meine,
ist das jetzt für Frick, ist ja
nein, vom Marktvolumen. Ja, ja. Nimm mal die ganzen Deutz Traktoren, nimm die ganzen OEMs, wo Deutz Motoren drin sind. Ich glaube, man kann, wenn man das so ein bisschen
zusammenzählt, 2,2 Millionen.
Dann seid ihr in Deutschland zumindest, ich würde sogar da ein bisschen weitergehen, in Europa der Motorenlieferant Nummer 1 vor allen anderen. Ich denke, in Deutschland wird, zumindest in Deutschland, gibt es keinen, der an die Marktpenetration kommt, an
durch die
bestehenden Motoren in verbauten Fahrzeugen wie im Moment. Also von daher ist das, finde ich, das gut, dass ihr.
Aber dort weil wir vorhin, Dieter, du hattest gefragt, sind wir denn da nicht weltweit unterwegs? Du musst natürlich auch sagen, dass wir auch versuchen, uns andere Regionen damit zu erschließen. Also wir sind ja seit einigen Jahren auch mit dem Joint Venture in China mit allen Herausforderungen, die es da gibt. Und wir nehmen gerade mit viel Energie auch Anlauf, um mit einem Partner in Indien zu starten. Und du hast ja diese Trends vorhin erwähnt. Menschen, wachsende Weltbevölkerung will ernährt werden, will wohnen, deshalb Agrar, deshalb bauen. Und das ist natürlich, wenn man sich die Population in Indien anschaut, 1,2 Milliarden Menschen, das ist natürlich auch in anderen Regionen der Welt der Fall. Da haben wir jetzt, wie es aussieht, einen guten Partner gefunden, mit dem wir uns wahrscheinlich auch relativ zeitnah verbinden werden, um tatsächlich da auch in der Landtechnik in Lizenz, so ist der Gedanke, einen Deutz-Motor anzubieten.
Mhm. Ja gut, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang, gerade wenn wir über Zukunft und Strategien unterhalten, aber lassen wir es mal gut sein, also das war der...
Kommt bald wieder, Dieter.
Ja. Sehr gerne.
Das war der Trekker-Talk-Podcast mit Andreas Schmidt, mit Frederik, Freddy Vogel, mit dem Marc Schneider und mit dem Kaspar Sternberg. Uns gibt es schon bald wieder, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Homepage des New Ideas Think Tank. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer
und Ilja Führer. Vielen, vielen Dank.
Viel Spaß. Danke.
Ja, vielen Dank. Danke.
Danke.